HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand und mit Beiträgen von Martin Maria Schwarz und Sophia Siemit. Dazu ganz herzlich willkommen. Es geht heute um den Debütroman der Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Fien Feldmann. Dann stellen wir Ihnen zwei Krimi-Hörbücher vor, sehr unterschiedlich in ihrer Art. Eine Geschichte von Martin Sutter, eine andere von Agatha Christie. Und natürlich ist auch Ingrid Noll für ihre Krimis bekannt. Gruß aus der Küche, so heißt ihr neuester Roman, der ist aber überraschend anders. Und das Kinderhörbuch, das führt uns heute an ein kleines Haus am Fluss und erzählt die Geschichte einer besonderen Familie. Es gibt die Hörbuchzeit übrigens auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Fien Feldmann kommt aus Friesland. Sie wurde 1990 geboren. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und dann als Journalistin und Theaterkritikerin gearbeitet. Sie ist Gründerin einer Internetbühne für Schriftsteller und Kreative und für ihre Essays wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Xerox, das ist Fien Feldmanns erster Roman. Dorothee Meyer-Karwig, das ist doch eine Druckermarke, Xerox, oder?
Ja, genau, so ist es. Und hier in diesem Roman wird den Druckern und den Bürokräften, die sie bedienen und am Laufen halten, sozusagen ein Denkmal gesetzt. Die Heldin und Ich-Erzählerin ist, neben dem Drucker, eine junge Frau. Sie ist aus dem Rand der Gesellschaft, wie sie selbst sagt. Also wo sie herkommt, studieren die Menschen eigentlich nicht. Sie hat aber studiert und nun arbeitet sie in einem Amsterdamer Start-up-Unternehmen.
Startup, das klingt ja erstmal so nach einem jungen, dynamischen Team. Was muss sie da genau machen?
Ja, sie ist, wie es heißt, unterstützendes Personal. Das heißt, sie muss Druckaufträge ausführen, Briefe und Mails beantworten, hat also nicht so einen hohen Posten.
Also hört sich erstmal ganz normal an, aber klingt irgendwie schon so, dass es da ein Aber gibt.
Ja, sie arbeitet mehr oder weniger allein in ihrem Kämmerchen zusammen mit dem Drucker. Die Kammer ist ihr Schutzraum, so einerseits, aber natürlich bedeutet er auch eine Abgrenzung zu den anderen Kollegen und Kolleginnen. Der rote Faden im Roman ist dann lange auch so ein Paket, das ans Büro geschickt wurde, an ihre Adresse, das aber in ihrer Abwesenheit dann woanders abgegeben worden ist. Und wo, das weiß sie nicht genau. Sie hetzt dann durch die ganze Stadt, um dieses ominöse Paket zu finden, weil sie denkt, das ist ganz wichtig für das Büro. Aber eigentlich braucht es da niemand. Und die Suche und das Gefühl, nicht zu wissen, was wichtig ist und was nicht, das stresst sie. Stresst sie sehr sogar. Und so beginnt der Roman auch mit ihrem Zusammenbruch auf der Straße. Sie kippt um und sieht die Welt jetzt von unten.
Die Stadt sieht ganz anders aus, wenn man auf der Straße liegt. In den Fugen des Pflasters wächst Moos. Neben meiner Wange lag ein plattgetretener Zigarettenfilter. Das untere Ende eines Laternenpfahls ist erstaunlich breit.
Ja, und da hörten wir die Schauspielerin Maria Wördermann als Interpretin. Sie schlüpft in diese Ich-Erzählerin, die nun also eine andere Perspektive einnimmt, so die von unten halt. Und die Kollegen umgekehrt betonen gerade durch ihre Ironie, dass sie selbst höher stehen, auf sie herabblicken.
Sie tun so, als sei meine Arbeit, der am schlechtesten bezahlte Job in diesem Büro, vom Putzpersonal abgesehen, wichtiger als ihre. Sie machen diesen exquisiten Scherz jedes Mal, wenn sie mich sehen, sodass ich Lust habe zu sagen, mach dich mal locker, Marketing. Aber wenn ich das täte, würde Marketing, der monatlich 1.700 Euro netto mehr verdient als ich, einen unbefristeten Vertrag und eine Hypothek hat, Verständnislosigkeit heucheln. Wieso? Ich finde das, was du tust, einfach wirklich super wichtig. Du bist das Bindeglied zum Kunden und für die Abläufe unentbehrlich. Wenn wir dich nicht hätten, dann irgendwas Pseudophilosophisches, während ich irgendwas Selbstironisches.
Maria Wördermann haben wir hier gehört und ich finde das ganz spannend, weil sie klingt auf der einen Seite so ein bisschen aufmüpfig und dann aber auch wieder ganz zurückhaltend und irgendwie auch ein bisschen verunsichert.
Ja, ich finde, Maria Wördermann findet den Ton des Romans sehr gut mit diesem Hin und Her. Man spürt einerseits immer wieder diese Unsicherheit und die stresst sie halt. Gleichzeitig ermöglicht das Außenstehen dieser Ich-Erzählerin so einen besseren Blick auf die Kollegen. Sie entlarvt auch deren Gespräche, beispielsweise bei so einer Afterwork-Party Party oder Afterwork-Treffen als das, was sie wirklich sind, nämlich ganz schön hohl.
Eine andere Kollegin, die PR macht, erzählt Sales, dass ihr lahmarschiger Bruder nun endlich wisse, was er mit seinem Leben anfangen wolle. Er verkauft, awkward das zu sagen, aber nun ja, Business ist Business, kolumbianischen Bordellen eine spezielle Software, damit die Frauen mit mehreren Freiern gleichzeitig Webcam-Sex haben können. Er fliegt jeden Monat nach Bogotá und verhandelt mit Männern, die sich als Hausherren des Bordells bezeichnen. Oh, okay, sagt Sales. Ja, sagt PR. Ich wusste anfangs auch nicht, was ich davon halten sollte. Und ich finde es auch seltsam, mein kleiner Bruder, der den Schulterschluss mit der Pornoindustrie sucht. Aber gut, Sex-Positivity und so. Und Sexarbeit ist auch Arbeit. Stimmt, sagt Sales. Sex-Positivity. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Frauen kommen viel effizienter an ihr Geld. Eigentlich verstärkt man ihre wirtschaftliche Position. Ja, das ist wirklich toll. Und ich bin super froh, dass mein kleiner Bruder mit diesem Start-up endlich was gefunden hat, das ihm Energie gibt. Ich murmle etwas über die Toilette und flüchte nach oben, in mein kleines Büro, wo ich mich neben meinen Drucker setze, meinen Kopf neben ihm auf die Schreibtischplatte lege und meine Arme um ihn schlinge. Wenn ich es zuließe, würde ich jetzt weinen, aber ich lasse es nicht zu.
Tja, Xerox, der Drucker, ist eigentlich der Einzige, dem sich die Ich-Erzählerin wirklich nah fühlt. Denn auch er reagiert ziemlich sensibel auf seine Umwelt. Also er muckt, wenn Papier und Luftfeuchtigkeit nicht so ganz perfekt sind. Und dann muss der Kundendienst kommen. Ja, aber dann kommt's, wie es kommen muss in dieser Firma. Der Chef, bei allem, wir sind doch eine Familie, eigentlich so ein knallharter Geschäftsmann, stellt sie erstmal für längere Zeit frei. Und dann entlässt er sie, die Ich-Erzählerin. Und auch der Drucker wird entsorgt.
Kann sie ihn ja gleich mitnehmen.
Genau.
Aber das wird sicher nicht das Ende der Geschichte sein, oder?
Nein, es gibt noch einen Ausblick auf eine mögliche Zukunft. Ob die allerdings gut aussieht oder weniger gut, wir wissen es nicht. Aber sie wird so ein bisschen angedeutet. Und übrigens auch für den Drucker gibt es eine Zukunft, der sich zum Ende der Geschichte übrigens auch selbst zu Wort meldet und seine Geschichte erzählt.
Mhm. Wie gefällt Ihnen dieser Debütroman?
Also ich finde, es ist ein schöner, leichter und dabei fantastischer Roman über diejenigen, die die Rädchen im Getriebe dieser Welt sind, die ihre Arbeit machen, aber leicht übersehen werden, die sich fremd fühlen in ihrer Arbeitssituation, damit aber auch stärker das Absurde der Arbeitswelt erkennen, in die sie geraten sind. Und diese andere Perspektive, die hat mir sehr gut gefallen. Und Maria Wördemann als Interpretin gefällt mir auch sehr gut. Eben diese Mischung aus Aufmüpfigkeit und Verunsicherung passt hervorragend zu diesem Roman. Ein Lob an dieser Stelle, damit auch mal an diejenigen, die die Schauspieler und Schauspielerinnen immer auswählen. Das ist nämlich auch eine Arbeit, die nur im Hintergrund geschieht, aber eben enorm wichtig ist natürlich für Hörbuchproduktion.
Xerox, so heißt das Hörbuch von Fien Feldmann, aus dem Niederländischen übersetzt von Christina Brunnenkamp und gelesen von Maria Wördemann. Es gibt's nur als Digitalversion, 6 Stunden, 10 Minuten, eine ungekürzte Lesung zum Preis von 23 Euro. Und das Ganze ist eine Koproduktion von Speaklow mit dem SWR. Sie hören die Hörbuchzeit in hr2 Kultur und wir wollen jetzt gleich mal 2 Krimis vorstellen. Einen von Martin Sutter und den anderen von Agatha Christie. Dorothy Meyer-Karwick, warum gleich 2?
Ja, weil mir die beiden Sprecher so sehr gut gefallen haben. Beide aber doch sehr unterschiedlich sind, aber eben jeweils genau passend zu den entsprechenden Texten.
Dann beginnen wir mal mit dem neuen Krimi von Martin Sutter. Martin Sutter wurde 1948 in Zürich geboren. Seine Romane sind auch international große Erfolge. Seit 2011 löst sein Gentleman-Gauner Allman in einer eigenen Krimiserie seine Fälle. Und jetzt ist ein neuer Roman in dieser Reihe erschienen. Er heißt Allman und Herr Weinfeld.
Und er wird gelesen von Gerd Heidenreich.
Gerd Heidenreich ist ja auch deutscher Schriftsteller, Journalist und Rundfunk- und Hörbuchsprecher eben auch.
Genau, und er ist gerade 80 Jahre alt geworden, was man seiner Stimme aber überhaupt nicht anhört. Und diese Stimme ist einfach etwas ganz Besonderes, sonor, ruhig, distinguiert. Also man spürt sofort, hier spricht ein Herr. Und das passt hervorragend zu diesen Krimis von Martin Suter, speziell die um den Detektiv Almen. Denn Almen ist so ein eleganter Lebemann und Feingeist, allerdings einer, der vor Jahren finanziell in die Bedrulle geraten ist. Seither arbeitet er zusammen mit seinem Diener, Chauffeur und so weiter, Carlos, und dessen Frau Maria. Sie haben so eine Art Detektivbüro, genannt Almen International Inquiries, also internationale Ermittlungen.
Dann kommen wir doch mal zum neuen Fall. Worum geht's denn in Almen und Herr Weinfeld?
Ja, es geht los, indem Almen in einer Bar sitzt und dort einen kultivierten Herrn kennenlernt, Adrian Weinfeld. Almen kann mal wieder seine Rechnung nicht bezahlen. Er hat eigentlich nie Schulden, sondern nur Außenstände, so nennt er das. Und er schafft es geschickt, es als kleines Versehen darzustellen. Und Weinfeld hilft dann gerne aus. Und das ist dann der Beginn einer guten Bekanntschaft, sag ich mal. Weinfeld lädt Almen dann auch mal zu sich in die Wohnung ein und führt ihn durch seine Räume.
Die Wohnung erstreckte sich über die ganze Etage des Gebäudes. Und weil in jedem Raum Kunst hing und Almen und Weinfeld zu den meisten Bildern etwas zu sagen hatten, geriet die Besichtigung sehr ausführlich. Auch zu manchen Möbelstücken gab Almen einen Kommentar ab, weshalb Weinfeld ihn fragte, sammeln Sie auch Designmöbel Mitte 20. Ich besitze zwar ein paar Stücke, aber mein Schwerpunkt liegt auf Art Deco. Auch sehr schön, bestätigte Weinfeld. Aber mir manchmal etwas zu wuchtig. Almen konnte nicht darauf antworten, denn Weinfeld sah plötzlich so erschrocken aus, dass er fragen musste, etwas passiert? Sie waren in einem schlicht eingerichteten Zimmer angekommen, mit geradlinigen Birkenholzmöbeln aus der Bauhauszeit, an den Wänden Kubisten und Konstruktivisten. Noch ein Gästezimmer? Fragte Almen. Theoretisch schon, aber ein nie benutztes. Weinfeld deutete auf einen hell erleuchteten, rechteckigen Schatten an der Wand. Da sollte Beigneux au Ballon 4 hängen. Von Picasso? Ich dachte, er hat nur 3 gemalt. Ein weit verbreiteter Irrtum, antwortete Weinfeld.
Ja, und wir sind uns gerade einig, dass uns Gerd Heidenreich als Interpret sehr gut gefällt. Ja, dieser Picasso fehlt. Wobei, ob es ein echter Picasso ist oder doch eine Fälschung, das sei gar nicht geklärt, erklärt Weinfeld. Aber was macht das, wenn man ein Bild liebt?
Naja, im Wert macht das schon einen beträchtlichen Unterschied, gerade wenn es um ein Picasso geht.
Genau, in der Tat. Jedenfalls, das Bild ist weg. Und zwar, nachdem Weinfeld einen größeren Freundeskreis zu sich eingeladen hatte. Almen bietet jetzt sofort seine Hilfe an, das Bild wiederzufinden, und horcht dann auch die Freunde Weinfelds aus. Das ist ein buntes Völkchen, bei denen die meisten dann auch etwas zu verbergen haben. Ja, und dann gibt es einen Todesfall, und so wird aus der Suche nach dem vermissten Bild auch eine Suche nach einem Mörder oder einer Mörderin. Das ist insgesamt ein schöner, nicht zu aufregender Krimi um die Frage nach Schein und Sein. Der Täter kommt ein bisschen wie der Teufel aus der Kiste, aber dennoch eine Empfehlung für einen entspannten Abend, zumal der Krimi wunderbar elegant gelesen wird von Gerd Heidenreich.
So viel also zu Martin Sutters neuem Roman Almen und Herr Weinfeld aus dem Diogenes Verlag. Kommen wir zum zweiten Krimi, den Sie mitgebracht haben, Dorothee Meyer-Karweg, Agatha Christie, und dann gab's keines mehr.
Ja, dieser Krimi ist natürlich schon alt, von 1939, ist aber neu übersetzt worden von Eva Bonnet und wird hier vorgetragen von Matthias Matschke. Und der hat einen ganz anderen Ton drauf, so quirliger, aufgedrehter. Und das hat aber auch seinen großen Reiz. Matschke kann wunderbar in diverse Figuren schlüpfen, einen alternden General, einen überheblichen Snob oder auch mal eine strenge ältere Dame und so weiter.
Dieser Titel und dann gab's keines mehr erinnert so ein bisschen an den Abzählreim, bei dem eine Figur nach der anderen verschwindet, wobei es ja hier um kein Ness geht. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit hergeholt ist.
Nee, so ist es auch in diesem Krimi. Es gibt den Abzählreim übrigens in vielen Varianten, wie ich feststellen konnte. Hier wird er mit 10 Kriegerlein erzählt und alles beginnt damit, dass 8 Personen, die sich nicht kennen, eine Einladung bekommen, auf einer kleinen privaten Insel, Soldier Island, kostenlos ein paar Ferientage zu verbringen. Sie fühlen sich alle angesprochen und so kommen unter anderem Richter Lawrence Wargrave, die Sportlehrerin Vera Claythorne, General MacArthur, der Arzt Dr. Armstrong und andere mehr. Und das Ehepaar Rogers soll sich um die Gäste kümmern, sie bedienen, für sie kochen und so weiter. Zusammen sind das 10 Personen. Als alle dann im Haus sind, ist nur eines seltsam. Das Gastgeber-Ehepaar ist nämlich nicht anwesend. Die Gäste lassen es sich aber nicht verdrießen und sitzen nach dem Abendessen noch ein wenig zusammen.
Alle hatten gut gegessen und jetzt waren sie zufrieden mit sich und im Leben. Die Uhrzeiger standen auf 9:20. Im Salon breitete sich Schweigen aus, ein sattes, behagliches Schweigen, das plötzlich von einer Stimme zerrissen wurde, ohne jede Vorwarnung, nicht menschlich, durchdringend.
»Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe!«
Alle fuhren erschreckt zusammen und sahen sich irritiert um. Sie betrachteten erst einander und dann die Wände. Wer hatte da gesprochen? Die Stimme ertönte abermals, hoch und klar.
»Ihnen werden die folgenden Verbrechen zur Last gelegt. Edward George Armstrong. Sie haben am 14. März 1925 den Tod von Louisa Mary Cleese verursacht. Emily Caroline Brent. Sie sind verantwortlich für den Tod von Beatrice Taylor am 5. November 1931. William Henry Bloor. Sie haben am 10. Oktober 1928 den Tod von James Stephen Lander herbeigeführt. Vera Elizabeth Claythorne. Am 11. August 1935 haben sie Cyril Ogilvie Hamilton getötet. Philip Lombard. Im Februar 1932 haben sie den Tod von 21 Bewohnern eines ostafrikanischen Dorfes verschuldet. John Gordon MacArthur. Am 4. Januar 1917 haben sie Arthur Richmond, den Liebhaber ihrer Frau, in den Tod geschickt.
Ja, und so geht es weiter und weiter. Eine Anklage nach der anderen. Auch die beiden Bediensteten bleiben nicht verschont. Die Stimme, so viel ist bald klar, kommt von einem Schallplattenspieler im Nebenraum. Aber wer da Anklage erhoben hat, das bleibt im Dunkeln.
Das hört sich auf jeden Fall gruselig an, finde ich. Was hat das jetzt mit dem Abzählreim auf sich?
Ja, den hat jeder in seinem Zimmer hängen, so wie die Sportlehrerin, die den Spruch dort mit leichtem Unbehagen bemerkt.
10 kleine Kriegerlein, die tranken zu viel Wein, das eine hat sich arg verschluckt, da waren's nur noch 9. 9 kleine Kriegerlein, die legten sich zur Nacht, das eine wachte nicht mehr auf, da waren's nur noch 8. 8 kleine Kriegerlein wollten in Devon siegen, das eine blieb für immer dort, da waren's nur noch 7. 7 kleine Kriegerlein, die hackten Holz zurecht, das eine hackt sich selbst in 2, da waren's nur noch 6.
Ja, und so weiter. Und dann stirbt auch einer nach dem anderen, und zwar auf ähnliche Art wie im Reim vorgesehen. Und die Verbliebenen, die versuchen dann immer verzweifelter, den Mörder zu enttarnen. Vielleicht ist es ja einer von ihnen. Ein sehr spannender, etwas verrückter Krimi. Und auch wenn man ihn kennt, zum ersten Mal, wie gesagt, veröffentlicht 1939, ist es hier wunderbar, den nochmal zu hören, wegen dieser differenzierten Lesung von Matthias Matschke, der diese ganze Perfidie, die Ironie, aber auch den Horror herausarbeitet. Das ist schon ganz besondere Klasse. Also es sind 2 sehr unterschiedliche Krimis, die ich auch und vor allem wegen der Interpreten unbedingt empfehlen kann.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Dann fasse ich nochmal zusammen. Almen und Herr Weinfeld, so heißt das Hörbuch von Martin Sutter, gelesen von Gerd Heidenreich. Das sind 4 CDs, 4 Stunden, 52 Minuten Hörzeit zum Preis von 22 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Diogenes Verlag. Und das zweite Hörbuch, der zweite Krimi, Und dann gab's keines mehr, von Agatha Christie, gelesen von Matthias Matschke, im ungekürzten Download, gut 7 Stunden Hörzeit für knapp 18 €. Und als gekürzte CD, das ist dann eine MP3-CD, 6 Stunden 42 Minuten Hörzeit für 12 €. Und erschienen ist diese CD oder dieses Hörbuch in der Hörverlag. Sie ist wahrscheinlich die dienstälteste Autorin in Deutschland, Ingrid Noll. Unermüdlich schreibt die heute 88-Jährige an ihrem Lebenswerk weiter. Und wer zwischenzeitlich mal gedacht hat, sie hätte sich auserzählt, der wurde gerade in den letzten Jahren eines Besseren belehrt. Allein in den letzten 4 Jahren hat sie 4 neue Romane herausgebracht und dabei auch eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit gezeigt. Was das heißt, erklärt Martin Maria Schwarz in seiner Rezension ihres jüngsten Buchs als Hörbuch. Es heißt Gruß aus der Küche.
Man könnte ja schnell denken, dass es sich Ingrid Noll einfach macht. Da greift sie zu einem Sujet, das dauerhaft Konjunktur hat, Küche, Kochen, Kulinarik, und irgendein Kriminalfall in diesem Milieu lässt sich schnell konstruieren. Aber weit gefehlt. Dieser Roman ist völlig anders gestrickt, und auch wenn es am Ende einen Todesfall gibt, so ist dieser natürlicher Art. Ein Krimi ist Gruß aus der Küche nicht. Im Mittelpunkt der Handlung steht das Restaurant Aubergine. Hier arbeiten insgesamt 5 Personen. Josh, Anfang 30, der gleichzeitig Oberkellner, Buchhalter und Hausmeister ist. Lucy, 17 Jahre alt, Schulabbrecherin und Mädchen für alles. Vincent, 80 Jahre alt, der nur der Gemüsemann genannt wird, weil er für die vegetarische Küche der Aubergine Kartoffeln, Paprika und Möhren schneidet. Und dann ist da noch Nicole, Hilfsköchin und beste Freundin von Irma. Und eben Irma selbst, Anfang 40, und die Chefin des Restaurants, die hier von der Schauspielerin Anne Weber gesprochen wird.
Als ich den kleinen Gasthof meines hessischen Heimatortes übernehmen konnte, wollte ich den traditionellen Namen zum Hirschen auf keinen Fall beibehalten. Denn ich war dort durch das jahrelange Braten von Jägerschnitzeln zur Vegetarierin geworden. Mein Chef hatte wenig Wert auf eine raffinierte Zubereitung gelegt. Salzen, 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 hieß sein Motto. Denn am Durst der Gäste war mehr zu verdienen als an der Schlachtplatte. Josh meinte, man könne den altbekannten Namen des Lokals mit einem einzigen Wort modernisieren, nämlich zum vegetarischen Hirschen. Denn der König des Waldes sei schließlich seinerseits kein Fleischfresser.
Das ist der erste gelungene Einfall, dass alles, was im Folgenden geschieht, nur aus der Perspektive von eben Irma, Josh, Lucy und Vincent erzählt wird und sich die Geschichte so als ein Tableau aus 4 Erzählstimmen zusammensetzt. Jede ist dabei so eigen, dass das, was Ingrid Noll hier findungsreich getextet hat, geradezu nach dieser Hörfassung ruft. So setzt zum Beispiel die Schauspielerin Nellie Fischer-Benson die so kecke wie überdrehte Lucy, ausgestattet mit allen Auswüchsen zeitgeistiger Jugendsprache, so meisterhaft in Szene, dass es im Hörbuch nur so Funken schlägt.
Vor 100 Jahren war ein Poesiealbum total cool. Und manchmal finde ich altmodische Sitten und Ausdrücke immer noch süß. Ich werde das rote Büchlein aber Birthday Book nennen. Der Doc hat mir ein Gedicht hineingeschrieben, in dem ein Jüngling vorkommt. Ein wildes Wort, das niemand mehr benutzt. Vielleicht sollte ich es recyceln. Auch alle anderen Mitarbeiter haben mir etwas reingeschrieben. Josh zum Beispiel mit goldenem Fasermaler in Riesenschrift, Feel Free. Das ist zwar basically ein guter Spirit, aber ein paar Worte mehr hätten eher gematcht.
Und weil nun die 4 Protagonisten ihr Leben auf dem engsten Raum eines Restaurants verbringen, erfährt man als Hörer oft dieselben Geschichten, nur in anderer Wahrnehmung. Dabei geht es um das ganz alltägliche Drunter und Drüber im Restaurant, um die biografischen Hintergründe der sehr unterschiedlichen Charaktere, der spannungsreichen Beziehungen untereinander und um ihre heimlichen Sehnsüchte und Wünsche, wie bei Josh, dem Johannes Klausner seine Stimme leiht.
Vielleicht ist es nicht gerade der Jackpot, aber doch eine erfreuliche Tatsache, dass die rothaarige Lucy seit kurzem bei uns aushilft. Zwar musste die Chefin ihr gleich am ersten Tag erklären, dass eine transparente Bluse für die Arbeit in unserem Restaurant ungeeignet ist, aber Irma und ich finden es erfrischend, einen Teenager anzuleiten und sogar ein bisschen zu erziehen. Ich empfand es zwar nicht wie ein kosmisches Blitzgewitter, sondern eher als prickelndes Gefühl zwischen fürsorglicher Zuneigung und fragwürdiger Verlockung.
Und das ist der zweite kleine Coup, den der Gruß aus der Küche zu bieten hat. Alles, was passiert, hat keine große Fallhöhe. Es sind die Kleindramen aus dem großen Feld des menschlich-allzumenschlichen. Und diese sind mit viel Feinsinn für das Komische und Tragische zugleich entwickelt. Da ist zum Beispiel Irma voller Hoffnung, dass sie eines Tages doch mit dem vor allem bei Frauen sehr begehrten Josh fest zusammenkommt. Dieser wird wiederum aber auch von der jungen Lucy angehimmelt, was wiederum Vincent dazu verleitet, sie mit einer kleinen Intrige vor der Belegschaft zu blamieren. Auf der anderen Seite treibt der 80-jährige Gemüseschnibbler aber auch sein eigenes kleines Versteckspiel, indem er nur vorgibt, überwiegend taub zu sein, um dadurch umso mehr über seine Kollegen zu erfahren und er heimlich sein eigenes Projekt ins Rollen bringt, nämlich Irma für sich zu erobern. Als Sprecher bringt Gustav Wöllner den so gebildeten wie durchaus gerissenen Vincent zum Anfassen nah.
Bevor ich mich noch der Titelseite zuwende, muss ich fast zwanghaft kontrollieren, wer in welchem Alter gestorben ist. Und immer wieder erfüllt es mich mit einem gewissen Triumph, wenn ich älter bin als der Verstorbene und immer noch lebe. Doch die quälenden Fragen beschäftigen mich vor allem in der Nacht. Ist es eigentlich nicht wieder die Natur, dass wir immer älter werden? Andererseits möchte ich doch ganz gern ein wenig verweilen, in aller Ruhe Karotten schälen, eine warme Mahlzeit serviert bekommen und vor allem Irmas Nähe spüren. Wenn sie mich heiraten würde, wäre es das Paradies. Vielleicht gibt es aber doch noch eine Chance.
Mit vielen kleinen Bosheiten, absichtlich ins Spiel gebrachten Gerüchten und den dadurch entstehenden Missverständnissen bedient sich Ingrid Noll souverän bei den Versatzstücken der klassischen Komödie. Genauso stattet sie aber ihre Figuren auch mit ihren je eigenen Ängsten aus. Bei Vincent ist es die vor Altersisolation, bei Lucy die klassische Zukunftsangst einer jungen Frau ohne Schulabschluss, bei Josh das Unbehagen darüber, eine mögliche Lehrerkarriere in den Sand gesetzt zu haben. Das macht aus den Figuren echte Menschen, denen man gerne folgt. Umso mehr, weil sich eine ahnungsvolle Spannung aufbaut, dass das turbulente Miteinander im Restaurant so nicht bis zum Schluss Bestand haben kann. Und umso lieber, weil hier ein so exzellentes Sprecherensemble agiert, dass man sich ganz nah an einer Theaterbühne glaubt, als Besucher bei einem so witzigen wie anrührenden Theater des Lebens.
Martin Maria Schwarz über Gruß aus der Küche von Ingrid Noll. Eine ungekürzte Fassung ist das mit Anne Weber, Nelly Fischer-Benson, Gustav Peter Wöhler und Johannes Klausner. 5 CDs, gut 6 Stunden Hörzeit zum Preis von 26 Euro, erschienen im Diogenes Verlag. Und wir kommen jetzt zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Kinder ab 8 Jahren. Der Titel lautet »Das kleine Haus am Fluss«, geschrieben hat es Selma Nord. Selma Nord, geboren 1960 in Leiden, begann schon während ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin mit dem Schreiben und veröffentlichte mit 19 Jahren ihr erstes Buch. Seit 1990 schreibt sie hauptberuflich Kinder- und Jugendbücher, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt wurden. Der neue Kinderroman »Das kleine Haus am Fluss« ist eine Geschichte von einer ganz besonderen Familie. Das Buch erschien im Gerstenberg Verlag, das Hörbuch, gelesen von Sascha X, beim Verlag DRV. Vorgestellt wird es von unserer jungen Kollegin Sophia Siemet. Sie studiert Kunstwissenschaften in Halle an der Saale im 4. Mastersemester und konnte in den vergangenen Wochen als Praktikantin bei uns mitarbeiten. Hier ihre Besprechung.
Der etwa 10-jährige Jus lebt mit seiner Familie in dem kleinen Haus am Fluss. Seine Familie, das sind seine Mutter Sasa, die aus Syrien geflohen ist, und sein Vater Walter, der eigentlich gar nicht sein richtiger Vater ist, aber trotzdem mehr Papa für Jus als jeder sonst.
Walter und Sasa, das war Liebe auf den ersten Blick. Walter reparierte im Haus der Zukunft Wasserhähne, verlegte Steckdosen und hängte Lampen auf. Sasa war aus einem Land geflüchtet, in dem Krieg war, und lernte Niederländisch im Haus der Zukunft. Jus war in ihrem Bauch und konnte Walter darum noch nicht sehen.
Neben Sasa, Walter und Jus wohnen Oma Mu, die sich immer um Jus kümmert, wenn seine Eltern mal keine Zeit haben, und Opa Gurgur, der zwar manchmal etwas vergesslich, aber dafür fast nie sauer ist. Dann gibt es noch Onkel Ari und Tante Eva und Onkel Jordan und Tante Fien. Und natürlich auch Jus' Cousinen Amber und Isabel. Amber, das ist nicht nur Jus' Cousine, sondern auch seine beste Freundin. Gemeinsam stellen sie sich den kleinen und auch großen Abenteuern, die das Leben für sie bereithält. Alles scheint perfekt in der kleinen, heilen Welt am Fluss, in die das Leben von Jus und Amber eingebettet ist. Wäre da nicht die große Umgehungsstraße, die ganz in der Nähe neu gebaut wird? Vom Industriegebiet auf der anderen Seite des Flusses wird sie über eine Brücke direkt an ihren beiden Häusern vorbeiführen. Jus fürchtet um seinen Schlaf, denn das Fenster seines Zimmers öffnet sich genau dorthin, wo bald große Lastwagen durch die Landschaft donnern werden. Und es ist nicht nur der Lärm, der der kleinen Lebensgemeinschaft am Fluss Sorgen macht. denn für so ein großes Projekt wird viel Land gebraucht und auf diesem stehen die Häuser am Fluss.
Die Schulen hatten schon Sommerferien, aber die Bauarbeiter noch nicht. Am ersten Ferienmontag ertönte draußen gigantischer Lärm. Jus kniete sich auf sein Bett und schaute raus. Große gelbe Fahrzeuge fuhren über den Deich hin und her und der Gestank von frischem, heißem Asphalt wehte ins Haus. Er machte das Fenster zu, zog seine Shorts und ein T-Shirt an und rannte nach draußen.
Es geschieht das Undenkbare, als ein Lastwagen in das kleine Haus am Fluss rast, und zwar mitten in Jus' Zimmer. Die kleine heile Welt ist plötzlich aus den Fugen geraten. Jus muss ins Krankenhaus und sein Zuhause wird zur großen Baustelle. Doch gerade diese schwierigen Momente geben der Geschichte Tiefgang und zeigen auf, worum es wirklich geht. Um Familienzusammenhalt und um Akzeptanz. In dieser Familie darf jede und jeder so sein, wie er oder sie ist. Und alle werden auch genau so akzeptiert. So auch Opa Gurgur. Dass dieser alt und wahrscheinlich sogar krank ist, merkt man schnell. Er vergisst viel und ist ständig auf die Hilfe von Oma Mu angewiesen. Doch anstatt diese Situation als etwas darzustellen, das zwangsläufig zu sozialer Ausgrenzung und Isolation führt, wird gezeigt, wie normal und wie schön das Leben auch mit einem erkrankten Familienmitglied sein kann und wie bereichernd das generationenübergreifende Wohnen für alle Beteiligten ist.
Jeden Abend brachte Sasa oder Tante Fien eine warme Mahlzeit zu Opa Gurgur. Oft gingen Jus und Amber mit und warteten bei den Hühnern im Garten. Jeden Morgen brachte Onkel Ari ihm eine Kanne Kaffee und Käsebrote. Und jeden Freitagnachmittag sahen Jus und Amber, wie Oma Mu Opa Gurgur quer durch den Garten in ihr eigenes, blitzsauberes Haus schleifte. Dort steckte sie seine Kleidung in die Waschmaschine und ihn selbst in die Badewanne.
Sasas Fluchterfahrungen und die Tatsache, dass Walter nur Jus Stiefvater ist, Jus hat seinen richtigen Vater nie kennengelernt, werden ohne Beschönigung und Wertung benannt. Im kleinen Haus am Fluss lernt man keine Bilderbuchfamilie kennen, sondern eine Familie, wie es sie heute wirklich geben könnte. Es ist eine Familie, die vielleicht nur besonders viel Glück hatte, weil sich alle so besonders lieb haben und sich umeinander kümmern und weil sie so ein schönes Haus am Fluss haben.
Er sah Sasas Herz vor sich, mit rotem Buntstift auf weißem Papier, an Omas Wäscheleine. Es wehte sacht in der Brise hin und her, die über den Fluss strich. Es wehte dort, und Walter bewachte es. Es wehte dort, bis der ganze Staub und die schrecklichen Gerüche herausgeweht waren und Sasa es wieder reinholen konnte.
Gekonnt erzählt Selma Nord hier eine Geschichte voller Scham, die vor allem von ihren liebenswürdigen Charakteren lebt. Nords Erzählweise ist lebensnah, zugänglich und geradezu haptisch spürbar, wenn von den Gefühlen der Kinder und Erwachsenen erzählt wird. Gesprochen wird das Hörbuch von Sascha X. Ihr gelingt es stimmlich, sowohl die Abenteuerlust und den Wagemut der Kinder zu vermitteln, als auch die Intelligenz und Lebenserfahrung der Erwachsenen überzeugend darzustellen. Man taucht als Hörer und als Hörerin ein in die kleine Welt am Fluss und lernt nach und nach jede Person wirklich kennen und fühlt mit ihr mit.
Vielen Dank an Sophia Siemet. Sie besprach das Kinderhörbuch »Das kleine Haus am Fluss« von Selma Nord, gelesen von Sascha X. Es sind 3 CDs, 4 Stunden, 23 Minuten Laufzeit zum Preis von 16 Euro und empfohlen für alle ab 8 Jahren. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag DRV. Und dieses Hörbuch kommt übrigens auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste von April. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich für heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.